Jetzt bin ich aufgefordert. Zum Weiterreden. Weil das Aufnahmegerät funktioniert. Früher hat man gesagt, Tonband. Die Zeiten sind längst vorbei, da ist alles überholt. Und wir leben in einer Zeit, wo ja alles so schnell geht. Und trotzdem ist manchmal alles doch immer wieder wie beim Alten. Zum Glück ist Jesus gekommen. Und er hat alles neu gemacht. Alles Alte ist vergangen. Für die, die im Geist leben. Ist das nicht herrlich? Das Alte, das, was kaputt geht. Das, was nicht mehr passt. Das, was zu langsam ist. Das, was man nicht mehr brauchen kann. Das, was im Weg rumsteht. Das ist alles weg. Es ist alles neu. Und weißt du, was das Schönste ist? Dein Herz ist neu. Und das soll zuhören heute Morgen, was der Herr dir sagt. Ich weiß es nicht. Heute kommen wir zum zweiten Teil vom Leben von David. Ich habe die Geschichte jetzt x-mal durchgelesen. Und wenn man das Leben anschaut von David, ist er auch ein Mensch, der alles durchgemacht hat, wo seine Seele kennengelernt hat, wie sie manchmal ausgerufen hat, wie sie manchmal dankbar war und. Aber aus dem jungen Leben von David sehen wir, wie er ein Mann war, der von Kindsbeinen an sich verloren hat auf die gültigen Werte. Er hat irgendwie auch schon die Wertvorstellung von neu gehabt. Mehr Wert, alter Wert, neuer Wert. Er hat die neuen Werte für sich angeschaut. Wir zahlen ja eigentlich, weil wir immer mehr Wert sind, zahlen wir mehr Wertsteuer. Lustig. Lustiger Wert. Und dann gibt es immer wieder Bedarf und dann macht man noch mehr Wert und man macht noch mehr Wert und am Schluss ja, wird das Loch einfach immer grösser. Es ist noch interessant, wie wir Menschen durch die weltliche Organisation und durch alles, wie wir uns betten und abstimmen und so weiter, eigentlich ins Loch hineinschaffen und nicht in einen echten Mehrwert. Mehrwert gibt es eigentlich nicht. Für uns Christen gibt es nur Neuwert. Besser als neu, sagt man beim Verkauf von Schiff. Wenn ein Schiff neu ist, dann ist irgendetwas immer noch kaputt oder noch nicht ganz fertig und dann muss man nachrüsten und. Beim Herr ist das nicht so. Wenn der Herr etwas gibt, dann ist es neu, dann ist es frisch, dann ist es zum Gebrauch, dann ist es ein Segen. Und so hat David gelernt, in dem Neuwert zu denken. Da ist er, der Jüngste. Die Geschichte handelt aus dem 1. Samuel 17. Der Jüngste von einer Familie, wo eigentlich ein Haufen Söhne sind. Es heisst nichts von den Töchtern, ich weiß gar nicht, ob er Töchter hatte. Das ist noch interessant in der Bibel, manchmal kommen plötzlich so Fragen auf. Aber trotzdem, der Isai hat 8 Söhne gehabt. Und er war schon recht alt, wo die Geschichte da anfängt mit dem Goliath, der kam und die Israeliten und den Gott der Israeliten so richtig verhöhnt hat, in den Dreck gezogen hat, gespottet hat und einfach alles gemacht hat gegen Gott. Er hat sein Leben eingesetzt dafür. Und der David ist eigentlich ja der gewesen, wo wir in der ersten Botschaft von dieser Serie gehört haben, wo plötzlich auserwählt worden ist. In jüngsten Jahren auserwählt, um gesalbt werden, zum König. interessant. Und wenn wir den jungen Mann anschauen, jetzt in dieser Geschichte, dann sehen wir, dass der junge Mann vom Feld kommt. Er ist ja von dort auch geholt worden, zum gesalbt werden. Niemand hat ihn ausgewählt, menschlicherweise. Auch vom Klerus her hat ihn niemand ausgewählt. Der hat immer müssen sagen, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es auch nicht. Siebenmal hat er müssen sagen, der ist es nicht, ja. Und dann hat der Prophet gemerkt, sind das die Knaben alle? Und hat dann den Vater gefragt und sagt, ich habe noch einen. Der ist aber gar nicht da. Der ist auf dem Feld und hört den Schaf. Und dort ist der Mann vorbereitet worden auf dem Feld und hat sich auch vorbereitet. Was hat er gemacht? Schaf gehütet. Brrrr! Brrrr! Hat er nicht bloß eins gehabt, hat mehrere gehabt. Wenn die irgendwie mal unzufrieden waren, haben wir, könnt ihr den Gesang hören, die Arien hören von diesen Schafen. Tag ein, Tag aus hat er das gehört. Die Schafe haben geweidet, die haben geschlafen, die haben gegessen, die haben gerbset, die haben auch Abfall produziert und. Und er hat die Schafe gehütet. Und jetzt, wo der David hört, weil ihn der Vater schickt zu der Armee, schauen, wie es den Brüdern geht. Der David hat die Situation angeschaut und hat dem Vater seinem Auftrag Korn gebracht, Brot gebracht, Käse gebracht und hat wollen einfach den Auftrag von seinem Vater erfüllen und die Leute segnen. Die sind nämlich in einem Tal gewesen, im sogenannten Terebintental, und haben gegen die Philister gekämpft. Und wo jetzt der junge Mann kommt und er sieht, was da läuft, und die Schlachtreihen stehen so gegenüber, da lässt der David alle Sachen, die er mitgebracht hat, beim Gepäckhüter und geht zu diesen Schlachtreihen und fragt nach dem Wohlergehen von seinen Brüdern. Muss ich mal die Situation vorstellen. Vom Feld, vom Schäflihüten, vom Hirtenwesen geht er im Auftrag vom Vater bis zu der Obersten und muss den Käse bringen und und. Und jetzt sieht er, wie da die Schlachtreihe sich aufstellen und er fragt nach dem Wohlergehen von seinen Brüdern. Und während er da fragt, kommt jetzt der grosse Goliath aus den Philisterreihen raus. Und alle Männer, heisst er, aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen. Und dann noch etwas Zusätzliches. Und fürchteten sich sehr. Und der David vom Feld, unbetucht, keine Ahnung groß gehabt vom Kriegen und so weiter, der kommt und sieht da, wie die Männer abhauen, wie sie Angst haben, wie sie erstarren innerlich und äußerlich. Und der Mann, der Goliath, der hat Israel verhöhnt. Und jetzt redet David mit dem Mann und sagt, was kommt denn dem Mann über, wo der Philister bezwingt. Und so interessant wie in vielen Märchen ist eigentlich das Größte, was man bekommen konnte, als Preis in Gänsefüßchen ausgeschrieben gewesen. Das heisst da, der kann Tochter haben vom König. Wollte ich da? Jetzt komme ich da von der Herde her und ich sollte da plötzlich der Tochtermann werden vom König. Ja, Erstens mal, ich kenne die Gebrüche und Rechte und Pflichten gar nicht. Und die Frau kenne ich überhaupt gar noch nicht. Wollte ich da? Und der David war einfach so ein natürlicher Mensch gewesen, der sich nicht hat, durch weiss nicht was, von seiner Umwelt verprägen lassen, sondern er hat so praktisch gelebt wie die alten Schuhmacher. Bleib bei deinen Leisten. Das war ein Schuhmacher-Wort. Und er hat von daher einfach mal gehört, was da los ist. Und plötzlich kommt sein ältester Bruder. Er hat sich ja erkundigt nach dem Wohlergehen von seinen Brüdern. Und er fängt dann an, zusammenzutonnen und sagt, was lässt du dort deine Schöf? Einfach in der Wüste. Warum bist du hergekommen? Und wo hast denn du die Schaf gelassen? Ich kenne doch deine Vermessenheit und die Bosheit von deinem Herz. Du bist doch nur ein Gaffer. Du bist nur da hergekommen, um den Kampf zu schauen. Du willst mal etwas Neues sehen. Und. Ich weiß nicht, was der alles für Argument gebracht hat. Und der David bleibt einfach wirklich bei dem, was er gelernt hat. Bei dem, was er bis dahin erlebt hat. Und er sagt einfach, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was hat er gemacht? Hat er etwas falsch gemacht? Er hat im Auftrag von seinem Vater geschaut, nach dem Wohlergehen von seinen Brüdern. Er hat im Auftrag von seinem Vater Nahrungsmittel gebracht, bis zu den Obersten von dieser Armee. Und er hat sich abgewandt von seinen Brüdern und hat seine vorige Frage wiederholt und alles Volk hat geantwortet wie vorher. Und wo der David das so gehört hat, hat er gesagt, ich lasse den Mut nicht sinken und ihr müsst alle den Mut nicht sinken lassen, sondern wir werden gegen den Philister kämpfen. Ich gehe her und werde ihn besiegen. Und der König sagt, excuse, du bist ja ein Bub. Der ist ein Kämpfer von Jugend an. Der hat nichts anderes gemacht, als seiner Leptik sich vorbereitet für den Kampf. Und dann muss er schon vom Namen her muss er ein Grosser gewesen sein. Haben sie ihm dann auch den Namen gegeben. Ich weiß auch nicht, wie das nach der Geburt war, was da auf der Geburtsanzeige gestanden ist, wie gross er war und wie schwer. Mutter würde es ungefähr gewusst haben. Aber die Namensgebung in dem Mann, die war einfach, ich bin der Größte. Und der David, dem seine Namensgebung war, ich bin der, der macht, was muss gemacht sein. Und er geht her und sagt, ich kämpfe gegen den Mann und ich werde ihn besiegen. Und der Saul, der König, sagt, du bist ein Bub, du kannst gegen den Kriegsmann, der Profi ist, gar nicht ausrichten. Und jetzt kommt David und erklärt, warum er so viel Mut hat. Um gegen all die Armee von Angsthasen und von den Vorläufern herzustehen und zu sagen, ich kämpfe. Und er sagt, als ich beim Hüten war von den Schafen, da kam ein Bär und wollte den Schaf nehmen. Ich habe den Schaf entrissen und habe ihn in die Flucht gejagt. Und da kam auch mal ein Leuch. Und ich habe den auch genommen und dem Schaf zum Maul ausgerissen und ich habe ihn getötet. Ein Bub. Unmögliches hat er gemacht. Wo hat er denn hingeschaut, wenn der Bär gekommen ist? Was würden wir machen, wenn der Vater sagt, geh go Schaf hüten, jetzt kommt ein Bär. Und der Vater sagt... Woher? Ja. Was hat der Vater gesagt zu einem? Hüt du die Schaf. Träg eine Sorge. Und auf das hat er sich konzentriert. Er hat nicht den Bär in erster Linie gesehen, sondern hat den Auftrag von seinem Vater gesehen. Und der Leuch ist genau gleich. Ich meine, wenn wir einen Leuk sehen. Und dem begegnet und der immer näher kommt. Was machen wir denn? Die Polizei kommt, sie soll mit Pfefferspray gegen den Leuk gehen. Kein Telefon, gar nichts, kein Pfefferspray, gar nichts. Der David hat den Auftrag von seinem Vater gesehen. Und alles, was nicht nach dem gegangen ist, hat er bekämpft. Ohne Kalkulation der Kosten, ohne Kalkulation der Gefahr, hat er nur den Auftrag von seinem Vater gesehen. Das begeistert mich am Leben von David. Wie ist das in unserem Leben? Wo sind unsere Bären? Wo sind unsere Löwen? Was sind sie? Wie kommen sie auf uns zu? Der Bär kann erkrankt sein. Der Bär kann ein Finanzproblem sein. Der Bär kann ein Beziehungsproblem sein. Der Löwe kann irgendein kleines Bazillen sein, das über unsere Leber kriecht. Irgendetwas, das uns stört, das uns nicht passt. Und plötzlich wird der Bär zu einem Riesenbär. Und plötzlich wird das kleine Läuli, das man hatte, als Spielzeug, das Stofftierli im Bett, wird zu einem realen, anfechtenden Angstfaktor, der uns vergessen lässt, warum wir da sind. Der David sagt einfach, ich bin hergegangen und habe die Tiere getötet und habe sie geschlagen. Warum soll ich nicht jetzt in die Schlachtreihen ablaufen und den unbeschnittenen Philister besiegen, weil er Gott, unseren Auftraggeber, verhöhnt. Das ist wieder das Gleiche. Er sieht den Auftrag Gottes, er hat das irgendwie mitbekommen in seiner Erziehung, in seiner Familie, er hat es mitbekommen, dass Gott zu ihm steht, wenn es um Tier geht, und er denkt gar nichts anders, als dass Gott mit ihm bleibt, weil er hat ja nichts in seinem Leben, das ihn hindert, dass Gott mit ihm sein soll. Er hat keine Angst, dass Gott weichen von ihm. Etwas, was David kennengelernt hat durch Erfahrung mit diesen Tieren. Es gibt für David nichts, was ihn hindert, zum Gott zu vertrauen. Gibt es Sachen in unserem Leben, die uns hindern, zum Gott zu vertrauen?
Nein.
Wenn es das gibt, dann müssen wir das sofort machen wie der Livio. Alles ausräumen. Dass Gottvertrauen wieder hundertprozentig ist. Und wir kennen die Geschichte. Der Goliath hat einen riesen Speer gehabt, einen Spiess. Der war so wie ein Weberbaum. Wer weiß noch, was ein Weberbaum ist?
Das ist da, wo man so abgeschlagen am Webstuhl, wenn man wieder mit dem Vater durch ist.
Ja, das ist der eine Weberbaum, aber da gibt es noch einen anderen Weberbaum, der am Heuwagen, oder? Der, wo man oben durch tut und oben abzieht, dass das Heu nicht links und rechts abgeht. Oder? Der Weberbaum. Ein riesen Stecken. Und der müsste vorne dran noch eine Metallspitze haben. Und. Dann hat er einen Helm gehabt, ein riesen Ding. Und dann hat er einen Waffenträger gehabt, der ihm geholfen hat, ein Schild. Und der Goliath, der ist dort unten gestanden. Und der David, was hat der gehabt? Er hätte sollen im Saul seine Waffenrüstung anlegen und sie haben ihm sie angelegt. Er hat ausgesehen wie eine Witzfigur. Da hat alle müssen lachen. Plötzlich haben die Männer, die Angst hatten und davor gerannt sind, angefangen zu lachen. Den hat man kaum gesehen in dieser Figur. Vielleicht haben irgendeiner wie bei Asterix und Obelix bei der Verfilmung ein paar Augen zum Helm ausgeschaut. Aber da war nichts mehr von Mobilität und von Geschwindigkeit und von Reagieren und Angreifen. Den konnte nichts machen können. Also er ist ohne gegangen, aber er hat etwas mitgenommen, das er auch von Jugend an gelernt hat, damit umzugehen. Hatte so eine Lederbändchen gehabt. Und Steine hat es ja genug gehabt, wie bei uns auch, wenn man umschaut. Und er hat 5 Steine aussortiert, aus denen, die da tonnenweise rumgelegen sind. Und sein Lederbändchen hat er dabei gehabt. Und er hat einen Stein können spicken mit seinem Lederbändchen. Und hat so viel geübt, offensichtlich, dass er so hat können kämpfen. Und niemand hätte daran gedacht, dass der Bub so eine Treffsicherheit hat. Ja, von nichts kommt nichts. Und der David hat gelernt in seinen jungen Jahren, das anzuwenden, was er hat. Ich weiß gar nicht, nach was er immer geschossen hat. Ob die Vögel früher noch davon haben können fliegen oder nicht. Ich habe mir überlegt, auf was würde ich geschossen haben. Mit was würde ich geübt haben. Konservendose hat es hier noch keine gegeben. Aber der David hat sich diese Fähigkeit angeeignet. Er hat einen Hirtenstab gehabt, mit dem hat er natürlich auch mal ein bisschen Pelz geklopft zwischen die, nehme ich an, und ein bisschen dirigiert, wo es durchgeht. Und wo der Goliath, der David gesehen hat, ohne Rüstung, ohne Helm, ohne Schwert, ohne Spieß, ohne Panzer, ohne Schild, dann hat er gesagt, sollen, bin ich eigentlich ein Hund? Du kommst mit dem Stecken auf mich los. Was ist denn los mit dir? Hey, was willst du machen? So? Wer zahlt denn dich für deine Schau? Nein, der hat ihn ausgelacht. Und der David hat dann nachher, wo der Goliath ihm gesagt hat, ich verfüttere dich heute, füttere dich, der Vögel vom Himmel, hat David gesagt, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß. Ich aber komme im Namen vom Herr, von der Heerscharen Gottes, von der Schlachtreihe Israel und du hast die verhöhnt. Heute ist der Tag, wo der Herr dich in meine Hand ausliefert. Der David. Heute ist der Tag, wo der Herr, unserem Gott, dich in meine Hand ausliefert. Mann, woher hat der Bub das Selbstbewusstsein? Woher hat er den Mut? Woher hat er die kondensierte Aussagekraft? Und spätestens in dem Moment müsste ich etwas angefangen haben beim Goliath. Dass man mal einer sagt, was er überhaupt macht. Haben wir so einen Mut wie der David, um diesen Leuten, die immer letzt gefedert reagieren, einmal zu sagen, was wirklich Tatsache ist? Und der David sagt dem Mann, am Schluss wird die ganze Erde erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß errettet, denn der Kampf ist seine Sache und er wird euch in unsere Hand geben. Und jetzt kommt der Goliath und läuft auf den David zu. Und der David läuft auf den Goliath zu. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr wäret in der Philisterarmee oder in der israelischen Armee und würdet das Schauspiel sehen. Da kommt der Hühner, der absolute Oberprofi. Mehr als Berufssoldat. Fanatiker. Und, und. Und da kommt der bald ausgewachsene Hirtenbub. Und es heißt da, David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder, mit dem Stein, und er erschlug den Philister und tötete ihn. Was sagen wir da dazu? Wenn wir jetzt auf die israelitische Seite wären, wissen wir, was dann passieren würde? Was gäbe es jetzt? Hä? Ja, ja, du weißt, wie der Siegesgeschrei. Wir sitzen da und hören zu und machen unsere tiefen Gedanken. Und die Israeliten, die müssen gejubelt haben, die müssen den Siegesgeschrei losgelassen haben, dass die Philister schon sich selber, wie die jetzt Mekka, überrennt haben. Dort sind sicher schon ein paar gefallen. Und so weiter und so fort. Und Geschwister, die das Siegesgeschrei, da würde der Herr höchstwahrscheinlich bei uns auch gerne ein bisschen mehr hören. Könnt ihr euch das vorstellen?
Ja, ja, sicher.
Dass wir den Jammergesang eintauschen in einen Siegesjubel, dass unser Herr Gott ist und dass er auch heute noch der Gott von Israel ist und dass er der gleiche ist, dass er alle Feinde, die sich ihm entgegenstellen, besiegt. Ja, und am Schluss, wie es halt denn so muss sein, der David hat ja kein Schwert gehabt, hat er halt dem Feind sein Schwert genommen und hat ihn nur kurz um den Kopf kürzer gemacht. Und als er zurückgekommen ist und mir den Kopf vor den Saul gebracht hat, hat er gefragt, wer ist da? Jetzt merkt man, wie der König durch sein nicht auf Gott hören oder nicht mehr auf Gott hören, wie weit er schon gekommen ist, hat nicht mehr gemerkt, dass er der David war, der ja einmal vor ihm gesungen hat und gespielt. Wo der böse Geist über ihm war. Und wir merken, wie der Mensch, der unfolgsam ist, innerlich verkehrt, seine Seele nicht mehr realisiert, wer ist, und er nicht mehr die Leute kennt, die ihm eigentlich zur Linderung von den schwersten Problemen, die er hatte, helfen. Und Gott möchte uns durch das Leben von David zeigen, es lohnt sich, um bei dem bleiben, was einem geschenkt ist. Um das anwenden, was man geschenkt bekommen hat, als Talent, als Begabung oder sogar auch als Eigenart. Und dass es sich lohnt, um einfach voll dem himmlischen Vater zu vertrauen. Der David ruft uns zu. Bleibt dabei und lernt weiter von meiner Geschichte. Auch von dem, was ich falsch gemacht habe, dass er es je nie macht. Vertraut Gott und vertraut auf mein Wort, sagt Jesus Christus. Amen.